Radio Wohnzimmer. Menschen im Gespräch mit Sigrid Flenger.
Freut mich, dass Sie uns zuhören. Wenn Walter Ritzi früher am Verhandlungstisch saß, dann feilschte er um einen halben Cent. Ein halber Cent, das klingt nach wenig. Auf die Menge gerechnet ging es aber um viel Geld. Ob er nachgab, ob er offensiv vorging, war für Walter Ritzi nicht zuletzt eine Frage des Gespürs. Viele Jahre leitete er sein Latscher-Unternehmen. Jetzt ist der Seniorchef der Ritzi Group 81 Jahre alt und längst in den Hintergrund getreten. Seine Kinder führen die Ritzi Group, die auf die Produktion und den Vertrieb von Obst und Gemüse und Lebensmitteln im Allgemeinen spezialisiert ist. Ich freue mich, dass wir heute bei Ihnen in Latsch sein können, Walter Ritzi.
Freut mich auch. Fein.
Ob Tochter Simone Ritzi die Verhandlungen mit den Lieferanten ähnlich führt wie der Vater, was sie sich von ihrem Vater abgeschaut hat, was sie anders macht, das und vieles mehr werden wir heute von Simone Ritzi erfahren. Ich freue mich auf das Gespräch auch mit Ihnen, Frau Ritzi.
Hallo, schönen Tag.
Frau Ritzi, erzählen Sie mir doch von einer Verhandlung, die für Sie äußerst schwierig gewesen ist.
Also ich will nicht sagen, alle Verhandlungen sind schwierig, aber es gibt viele Verhandlungen, die schwierig sind. Das hängt immer vom Kunden ab und wie der Kunde auch, ob er Experte ist in der Materie oder nicht. Es gibt auch Kunden, wo ein Einkäufer sitzt, der vielleicht die Materie nicht so gut kennt. Und es gibt Kunden, die wirklich sehr, sehr spezialisiert sind, sich sehr gut auskennen. Ich kenne Gespräche zum Beispiel, die wir zusammen hatten, auch wo es um einen Vertrag von unserem Spaghetti-Kit ging, um größere Mengen mit einem namhaften Discounter in Deutschland, wo wir wirklich 7 Stunden lang am Tisch gesessen haben. Es war ein Teams-Meeting und verhandelt haben. Und das ist einfach eine lange Zeit und das ist schwierig und anstrengend und wo man, wie Sie schon gesagt haben, um einen halben Cent feilscht.
Was bewundern Sie, Walter Ritzi, am Verhandlungsgeschick ihrer Tochter?
Sie verhandelt auch natürlich gut im Sinne, dass sie viel jünger ist und natürlich auch die Mentalität des Verhandlungspartners vielleicht besser spürt, der vielleicht auch entsprechend im Alter ist. Ich bin immerhin mit meinen 81 Jahren zwar erfahren und versuche auch die Mentalität des Partners zu erkennen, aber ich glaube schon, dass eine gleichaltrige Person oder eine jüngere Person den Partner besser vielleicht noch versteht oder mit ihm umgehen kann.
Was hat sich denn geändert?
Es hat sich schon einiges geändert. Es war vielleicht früher so, dass man mehr persönlich die Geschäfte gemacht hat und ein bisschen auch emotioneller im Geschäft mit umgehen konnte. Heute ist es mehr eine Zahlengeschichte, eine Computergeschichte. Die Leute haben einfach alles auf ihrem Tablet liegen und da wird nicht groß emotionelle Geschichten ausgetauscht, sondern irgendwo zählt im Endeffekt, zählen die ganz kalten und einfachen Zahlen.
Simone Ritzi, muss man sehr schnell im Kopf sein, um mithalten zu können?
Man muss schnell im Kopf sein, man muss die Preise vorliegen haben. Ich muss sagen, ich bin jemand, der nicht immer alle Preise im Kopf hat, wie mein Vater das immer gehabt hat und auch teilweise immer noch hat. Ich bin gewohnt, wie er schon gesagt hat, man hat das Tablet vor sich liegen und man hat die Preise vor sich liegen, man hat eine Tabelle, wo man alle Einzelkomponenten aufgelistet hat und somit schneller rechnen kann. Aber man muss schon schnell handeln und schnell rechnen und auch ungefähr wissen, kann ich noch hier einen halben Cent runtergehen, kriege ich den von meinem Lieferanten auch oder wo hole ich mir denn dann, ist das noch drinnen? Dafür muss man schon das Gespür haben, ja. Das ist, früher hat man mit den Menschen reden können, man hat einen freundschaftlicheren Bezug gehabt und wenn es freundschaftlich ist, dann kann ich auch jemanden mal anrufen und sagen, du, wie schaut es aus? Wenn der sagt dir dann auch, ich würde das Geschäft mit dir machen, aber vielleicht kannst du mir dem Preis noch entgegenkommen. Das ist heute nicht mehr so. Die Einkäufer sind sehr, ist auch alles schnelllebig, die wechseln viel öfter die Position im Unternehmen, also die gehen entweder von einem Nahrungsmittel zum nächsten, damit sie einfach immer ausgetauscht werden, oder die wechseln von einem Discounter zum nächsten und man hat nicht mehr den Bezug.
Wie viele Menschen arbeiten hier in der...
Bei uns im Büro arbeiten 30 Personen und zwischen Buchhaltung, Foodabteilung, Foodabteilung und Qualitätssicherung. Und in der Halle bei uns, also in der Produktion, arbeiten dann nochmal 30 Personen, die wir über ein Subunternehmen bekommen.
Ich muss dazu sagen, Techniker Karl Pfeiffer und ich, wir sind heute hierher zu Ihnen gekommen nach Latsch. Walter Rizzi, haben Sie hier noch einen Schreibtisch?
Ich habe keinen fixen Schreibtisch hier. Ich bin aber grundsätzlich einen halben Tag oder auch einen ganzen Tag in der Woche stehe ich zur Verfügung hier im Haus. Wir haben da meistens eine Besprechung im Lebensmittelbereich hauptsächlich. Sonst arbeite ich eigentlich schon von zu Hause im Homeoffice.
Aber Sie sind noch für die Rizzi Group tätig?
Ich bin für die Rizzi Group tätig im Sinne, dass ich gerne für die Rizzi Group da bin, in jedem Sinne des Wortes. Das heißt, die Kontakte und auch die Beziehungen, die man uns angeeignet haben, möchte ich weiterhin so erhalten, dass sie nahtlos an die Gruppe weitergegeben werden können, damit mir das auch Spaß macht und mir auch Spaß macht, wenn es der ganzen Gruppe gut geht.
Sie sind 81 Jahre alt, wohlgemerkt?
Ja, 81 Jahre.
Das ist ein stolzes Alter.
81 Jahre, sage ich jetzt mal, in dem Fall kann ich sagen, 81 Jahre jung.
Ja, genau. Okay. Simone Rizzi, Sie haben den Betrieb vor 5 Jahren mit Ihrem Bruder zusammen, Florian heißt er, übernommen.
Genau.
Und wie war das für Sie, dieses doch relativ große Unternehmen zu führen?
Ich bin ja schon länger im Unternehmen.
Seit 2000?
Seit 2000, genau. Und mein Bruder ist auch schon länger hier, zwar nach mir, er ist auch 10 Jahre jünger. Es hat sich auch so herauskristallisiert, dass mein Bruder die Leitung der Foodabteilung übernommen hat und ich habe die Leitung der Foodabteilung übernommen, wo wir zwar schon noch Bereichsleiter haben. Wir haben Food und Fruit, für die, die es nicht wissen, ist bei uns aufgeteilt. Fruit ist alles, was Obst und Gemüse ist, also alles Frische. Und Food ist alles, was nicht frisch ist, sprich Nudeln, Tomatensoßen, Konserven, Weine, Olivenöl, alles, was sonst noch so in den Lebensmittelbereich fällt. Und von dem her haben wir uns das gut aufgeteilt. Es ist schön, zu zweit zu arbeiten. Es ist fein. Ich glaube, wenn ich alleine gewesen wäre, wäre die Herausforderung noch größer gewesen. Zu zweit kann man sich besser absprechen. Und vor allem ist ja mein Vater Gott sei Dank noch da. Und wie er schon gesagt hat, er steht uns zur Verfügung, was er auch wirklich tut, wofür wir sehr dankbar sind.
Walter Rizzi, Sie haben 1992 auf Bio umgestellt. Aber gegründet haben Sie das Unternehmen wann?
Gegründet haben wir das Unternehmen eigentlich schon vor 80, 78.
Sie waren als Mitarbeiter und Angestellter einer Genossenschaft tätig.
Richtig.
Und haben nebenher dieses Unternehmen gegründet. Wollten Sie einfach das Ihre machen? Wollten Sie eigentlich selbst etwas durchbringen und weiterbringen?
Ich wollte mit Sicherheit mit 40 Jahren einen Neustart machen, weil ich mit 40 Jahren auf den Punkt gekommen bin, wo ich eigentlich keine weitere Karriere mehr machen hätte können. Ich glaube, es ist mir dann war mir ein Anliegen, das zu tun, und das ist mir auch dann irgendwo gelungen, obwohl ich mit schweren Herzen, muss ich sagen, aus dem Genossenschaftsbereich ausgestiegen bin, weil ich einfach wirklich für die Mitglieder da war und für die Mitglieder alles gegeben habe, was in meiner Kraft und in der Macht stand.
Simone Rizzi, haben Sie Ihren Großvater noch kennengelernt?
Sie sprechen wahrscheinlich vom Siegfried Rizzi. Den habe ich noch kennengelernt, ja.
Das war ja sicher eine ganz interessante Persönlichkeit. War das derjenige, der auch Iris Diagnostik gemacht hat?
Richtig, genau.
Und Homöopath war?
Ja, genau.
Haben Sie selbst auch schon mal etwas verabreicht bekommen von ihm?
Ja, in jedem Fall. Ja.
Was denn?
Ich habe eine Bienenallergie. Und wo mich das also schon als Kind oder wo man das erste Mal bemerkt hat, mich hat eine Biene gestochen und ich habe sofort allergisch reagiert, und heute weiß man, da muss man entweder sofort die Rettung rufen oder man braucht eine Schockapotheke, ein Kit, das ich auch habe jetzt immer bei mir. Damals hatte ich das noch nicht und ich kann mich erinnern, dass ich eigentlich relativ schnell keine Luft mehr bekommen habe und meine Mama gleich meinen Opa gerufen hat und er ist dann gekommen und hat mir was gegeben und sicherlich keine Adrenalinspritze, wie man sie heute bekommt zum Beispiel, und ich kann jetzt nicht mehr sagen, was es war, aber auf jeden Fall hat es mir geholfen. Und wir waren auch früher, nein, er hat auch mir die Diagnostik gemacht.
Ich habe sie nach ihrem Großvater gefragt und nach seinen Ambitionen, mhm, weil das nämlich vielleicht auch der Grund dafür ist, dass Sie, Walter Ritzi, 1992 dann auf Bio umgestellt haben.
Richtig.
Also Sie haben vielleicht dadurch ein bisschen dieses Gespür bekommen für das Alternative, oder?
Auf alle Fälle war es so. Effektiv ist es so gewesen. Er hat effektiv damals schon eine homöopathische Behandlung der Obstanlagen gemacht und wurde auch seinerzeit sogar mit der Leimburg irgendwo in Verbindung gebracht und dort erprobt. Das ist dann eigentlich der Beginn gewesen, wo wir dann die Bio-Umstellung gemacht haben in 92. Und waren wahrscheinlich ja irgendwo mit der Ersten, die hier das damals gemacht haben. Inzwischen sind es schon bald 25 Jahre her.
Walter Ritzi, steigen wir ein bisschen in Ihre Biografie ein. Sie sind eben auf einem Bauernhof aufgewachsen, wir haben es schon gehört. Sie sind 1944 geboren, der Vater war Homöopath und eben Augendiagnostiker. Die Mutter war Hausfrau und kunstbegeistert, sie hat Keramik hergestellt. Sie sind im Dorf Tirol zur Schule gegangen, Sie waren im Johanneum und wie wir es kennen, haben Sie auch in diesen großen Schlafsälen übernachtet, mussten wahrscheinlich in der Früh aufstehen und zur Kirche gehen. An was erinnern Sie sich besonders ungern, wenn Sie an das Johanneum denken?
Vielleicht erinnere ich mich an die komische Situation, dass man beim Turnen auch noch mal lange Hosen anhaben musste. Das ist eigentlich ein bisschen Sache, die mir damals schon nicht in den Kopf gegangen ist und heute, wenn ich nachdenke, für unmöglich erscheint. Also man konnte gar nicht mit kurzen Hosen rumlaufen, sondern auch beim Sport immer mit langen Hosen aufmarschieren. Genauso beim Fußballspielen. Nicht? Also es ist ein bisschen schon eigenartige Methoden gewesen, die man, damals war es halt so und die hat man natürlich dann annehmen müssen. Aber sonst, glaube ich, war vieles schwer natürlich, nicht? Weil mit 11 Jahren von zu Hause weggehen und erstmal nur mehr zu den großen Feiertagen wie eben Weihnachten und Ostern nach Hause zu kommen, war natürlich nicht leicht, das muss ich schon sagen.
Ne? Sie haben wahrscheinlich Disziplin gelernt, was Ihnen später viel geholfen hat, das kann ich mir gut vorstellen, bei den Patern.
Das kann man auf alle Fälle sagen. Also Disziplin, glaube ich, hat man wirklich gelernt. Das Kirchengehen um 5:30 war auch klar und es war alles genau geplant. Die Studiumzeit war geplant, das Frühstück mit der Brennsuppe war geplant. Ich glaube, die bestimmte Ordnung und die Struktur, die man hier so mitbekommen hat, die hat man auch heute noch im Kopf. Ist so.
Simone Ritzi, was fällt Ihnen dazu ein?
Ich bin jemand, mir ist strukturiertes Arbeiten wichtig. Es geht auch nicht anders bei uns im Betrieb. Aber ich bin sonst nicht immer da. Oh, ich habe ein bisschen, ich kenne mich aus in meinem Chaos, aber sonst nicht jeder immer, würde ich mal sagen, ja.
Sie haben später, Walter Ritzi, die Handelsoberschule besucht in Bozen. 65 haben Sie die Matura gemacht. Welche Schule haben Sie besucht, Simone Ritzi?
Ich habe auch die Handelsober in Bozen, ich habe ab dem Abitur gemacht in der italienischen Handelsober.
Warum denn?
Weil ich dann so auch besser Italienisch gelernt habe.
Also sehr voraussichtig.
War gut so, ja. Im Nachhinein gut, ja.
Wie sind Sie denn aufgewachsen mit einem Vater, der wahrscheinlich sehr viel unterwegs war, weil er ein reger Unternehmer war? Haben Sie ihn oft gesehen?
Mein Vater war sehr viel unterwegs, das stimmt. Aber die Zeit, die wir verbracht haben, glaube ich, kann ich im Nachhinein sagen, war eine sehr qualitativ hochwertige Zeit, wo man wirklich beisammen war und nicht jemand da war, der dann ständig irgendwo jeden Tag nach Hause kommt. Da beschäftigt man sich nicht mehr so intensiv zusammen. Wir haben immer versucht, die Mittagszeit zusammen verbringen. Meistens, oft war er dann auch am Telefon oder es hat oft geläutet. Und er ist dann aufgestanden, wir haben weitergegessen. Sicherlich von dem her haben wir mehr Zeit mit der Mutter verbracht. Aber ich glaube, das ist bei allen Familien so. Wir sind zu viert. Und meine drei Brüder sind der Lukas, der ist ein Jahr jünger wie ich. Und die anderen zwei sind Nachzügler, die sind erst 10 Jahre später gekommen. Und 10 und 13 Jahre. Und von dem her, wenn dann noch mal kleine Kinder wieder zu Hause sind, dann ist man doch wieder näher und unternimmt vielleicht doch wieder mehr zusammen, ja.
Walter Ritzi, wie war es denn, die Handelsoberschule zu besuchen? Ich kann mir vorstellen, wenn Sie 1944 geboren sind, dass es etwas Besonderes war, so eine Oberschule zu besuchen.
Was auch. Diese Oberschule war damals sicherlich wie heute die erste Uni-Stufe. Heute ist es ja so, dass du mit jeder Schule oder mit jeder Ausbildung eigentlich genügend Posten hast und bekommst. Zu meiner Zeit war es einfach nicht so. Es war nicht so. Also jeder hat schauen müssen, dass er seinen richtigen Posten bekommt und dass man arbeitet.
Sie haben die Ausbildung wahrscheinlich gemacht zum Außenhandelsfachmann. Sie haben es schon erwähnt, Sie sind dann in die Obstgenossenschaft eingetreten, in eine ganz bestimmte, und als Geschäftsführer später auch. Sie sind Geschäftsführer geworden. Simone Rizzi, Sie haben die Matura dann eben auf dieser italienischen Handelsoberschule abgeschlossen. Mhm. Was ist genau danach passiert? Was haben Sie genau danach gemacht?
Für mich war eigentlich schon klar, dass ich gerne in den Betrieb möchte. Aber eigentlich wollte ich irgendwo auch noch eine andere Erfahrung machen. Ja, ich wollte nicht gleich in den elterlichen Betrieb einsteigen. Und ich hatte dann einen Bekannten, der in Meran ein Weingeschäft aufgemacht hatte, die Sommelier-Ausbildung damals gerade gemacht und war sehr interessiert am Thema, sagen wir es mal so. Und deswegen habe ich dann gesagt, ja, okay, das mache ich gerne, und habe dann da die Geschäftsführung von denen, es war ein kleine Winothek oder mehr Weingeschäft, weil wir haben ja keinen Ausschank gehabt. Aber es war mir dann doch letztendlich zu wenig Herausforderung, und wir hatten dann ein längeres Gespräch auch, wo sich Sachen ergeben haben, neu im Büro oder bei uns im Geschäft, wo mein Vater mir sagte, schau, das und das würde jetzt anstehen, hättest du da nicht Lust? Und dann bin ich eigentlich recht früh in den elterlichen Betrieb dann doch eingetreten, ja.
Welche war so die erste Schwierigkeit?
Der erste Tiefschlag vielleicht, wo ich mich erinnern kann, wir haben angefangen, und das habe ich gemacht mit meinem Kollegen. Wir haben Milch verkauft an einen großen Betrieb, wo man immer davon ausgeht, dass dieser Betrieb auch bezahlen wird. Und ich kann mich erinnern, ich habe das nicht hinterfragt. Für mich war klar, dass dieser namhafte Betrieb bezahlen wird. Und ich kann mich noch gut erinnern, die sind dann, haben nicht bezahlt. Und das war das erste Mal, wo du sagst, da ist jetzt so viel Geld offen und das kommt nicht mehr rein. Und das kann ich mich gut erinnern, und das zehrt dann schon.
Frau Rizzi, haben Sie etwas übersehen gehabt?
Ich habe übersehen. Ich hätte natürlich können, wir hätten den Kunden vielleicht, ich weiß nicht, ob man es damals schon gekonnt hätte, versichern können. Man hätte das Zahlungsziel ändern erstmal, weil wir haben dann ein längeres Zahlungsziel gehabt, weil das ja eine sehr große, bekannte Firma war. Deswegen haben wir auch, das Zahlungsziel war dann vielleicht 90 Tage und nicht 30. Und in diesen 90 Tagen haben wir natürlich mehr Ware geliefert, als wir es in weniger Zeit gemacht hätten, und dann hätte man die Außenstände der Rechnung früher bemerkt. Was man heute weiß ist, oder heute gibt man keinem Kunden, egal ob er einen großen Namen hat oder nicht, erstmal, stimmt auch nicht. Heute, wenn man einen Kunden hat wie einen der großen Discounter, dann sagt man auch nicht, du musst nach 30 Tagen bezahlen. Man versucht das immer, aber früher hat man sich gedacht, ja, der bezahlt sicher, da kann ich erstmal liefern 90 Tage lang.
Simone Rizzi, eben mit diesen großen Discountern geht es ja auch oft um die Frage, was baut man zusammen, welche Produkte baut man zusammen?
Zum Beispiel ein Produkt, das ist ein Kit, genau, ein Spaghetti-Kit, das ist unser, eigentlich unser mittlerweile unser Hauptumsatzartikel, mit dem wir auch fast alle Discounter beliefern. Wir sind Marktführer mit diesem Produkt. Also wir teilen uns den Markt mit zwei anderen Produzenten. Das Produkt ist ein Kit. Ein Kit ist immer etwas, wo mehrere Sachen drinnen sind. In diesem Fall ist es das Spaghetti-Kit, das ist drin eine Packung Nudeln, Kräuter und Parmesankäse und Tomatensauce. Oder je nachdem, wie man es zusammenstellen will. Es gibt eine Käse-Kräutersauce, eine Pilzrahmsoße, eine Tomaten-Sahnesoße, und das ist alles in einer Packung drinnen. Der Hauptmarkt ist sicherlich Deutschland. In Deutschland ist es sehr bekannt, schon glaube ich seit den 80er Jahren, wo es Miracoli gibt. Ich weiß nicht, ob Sie sich an die Werbung erinnern, die war immer im Fernsehen. Miracoli ist fertig. Und da sind dann immer alle Kinder zum Mittagessen gelaufen und es ist praktisch dasselbe wie das Miracoli. Miracoli ist einfach das Markenprodukt.
Also Sie sind eine der größten Unternehmerfamilien im Finchgau, die Rizzi Group. Sie haben unternehmerisches Denken. Walter Rizzi, woher hatten Sie das? Haben Sie das beim Vater gelernt oder auch dieses Interesse für die Wirtschaft, für wirtschaftliche Abläufe?
Das kann man so vielleicht nicht sagen. Ich glaube, dass das sogar eher vom Großvater her stammt. Der Großvater war effektiv hier in Latsch auch ein Großunternehmer, im Sinne Großbauer, der Vieh gehandelt hat, Wein gehandelt hat. Und ich glaube, wenn man eine Assoziation haben möchte oder sucht, dann könnte es eher von der Richtung her sein. Aber andererseits liegt es oder lag es in mir einfach hier, wenn ich so sagen kann, haben wir eine Situation erlebt, die wahrscheinlich einmalig ist. Die hat wirklich einmalig auch im Sinne, dass man wirklich ständig einen Aufstieg erlebt hatten.
Woran denken Sie besonders an die Autos, die plötzlich da waren und vorher nicht?
Oder? Die Bildung, die ganze Telefonie, die Kommunikationsmittel, wenn man denkt, es war noch das Telefax und die Lochstreifen seinerzeit noch. Unglaublich.
Ihr Vater Walter Rizzi hat doch einen sozialen Aufstieg hinter sich gebracht. Haben Sie denn auch noch erlebt?
Ich habe es bestimmt anders erlebt, als er es erlebt hat. Es war Ihnen immer wichtig, dass wir den Wert erkennen von dem, was sie uns geben, zeitlich und auch in materiellen Dingen. Und es war immer wichtig, dass uns klar war, dass man auch etwas tun muss für bestimmte Sachen, um einen bestimmten Lebensstandard zu haben. Wenn wir etwas haben wollten, also hatten auch alle irgendwo Sommerjobs, entweder im Betrieb oder eben auch, wo wir ja schon versuchen mussten, irgendwo auch selbst was zu tun. Ob es dann im eigenen Betrieb war oder eben irgendwo meine Brüder, die irgendwo auf dem Feld ausgeholfen haben oder gearbeitet haben. Es war eigentlich klar, dass man nicht im Sommer zu Hause sitzt oder eben nichts tut. Das wäre nicht normal gewesen. Wir haben alle jetzt Kinder und wir versuchen das natürlich auch unseren Kindern irgendwie so zu vermitteln, ja.
Simone Rizzi, wie hoch ist der Umsatz heute, der Rizzi Group?
Der Umsatz heute liegt bei 50 Millionen plus minus. Mhm.
Wenn ich Sie erlebe, erlebe ich Sie als bodenständige Frau, die auch sehr zugänglich ist. Also man kommt mit Ihnen sehr leicht in Kontakt, wenn ich erzählen darf. Wir haben uns beim Tiroler Wirtschaftsforum kennengelernt.
Richtig.
Und es war sehr einfach, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Mhm. Sie waren auch sehr offen und haben mir ganz viel über Ihr Unternehmen erzählt, was ich sehr interessant fand. Deswegen bin ich ja auch heute hier, weil ich eben ganz interessant fand, was Sie zu erzählen haben. Sie sind sehr, sehr leutselig, sehr bodenständig, sehr zugänglich, obwohl Sie so viel Geld verwalten und in der Hand haben und vielleicht auch ein gutes Standing hier im Finchgau haben. Möchte man, jemand anderes wäre vielleicht ein bisschen abgehoben, ich weiß nicht.
Ich finde das schön, dass Sie das sagen, weil es ist auch etwas, das mir wichtig ist. Und ich glaube, das ist etwas, das ich ganz viel vom Elternhaus auch mitbekommen habe. Das bodenständig sein und irgendwo geerdet zu sein und dankbar zu sein und Sachen zu schätzen, wissen, ist mir sehr wichtig und das sind Werte, die sind unerlässlich für mich und das Gesellige und Zugängliche, das kommt mit Sicherheit ganz viel auch von zu Hause. Ich sage das immer, wenn ich jemanden erzähle von meinem Vater oder so, dann sage ich immer, ja, das habe ich ein bisschen von ihm. Er sagt immer, je mehr, desto besser und je kleiner, desto feiner. Und warum soll man nicht, wenn 10 Leute am Tisch Platz haben, haben auch 12 Leute am Tisch Platz. Und es war bei uns zu Hause immer so. Es waren alle unsere Freunde waren immer bei uns zu Hause. Wenn jemand gekommen ist und meine Mama hat dann immer gesagt, ja, willst du zum Essen bleiben? Oder es war nie ein Thema, ob da 2 Leute mehr zu Hause waren oder nicht. So habe ich es auch erlebt und ich sehe das jetzt bei meiner Tochter, die auch sehr sozial ist und auch ein Menschenmensch ist, der gerne sich mit Leuten umgibt und zugänglich ist und offen ist und einfach gerne neue Leute kennenlernt und auch neugierig ist auf andere Menschen.
Sie sind ja Chefin hier in der Rizzi Group, Sie haben eben das Unternehmen übernommen. Das ist vielleicht auch eine große Voraussetzung, was Mitarbeiterführung betrifft.
Absolut. Wir müssen ja alle zusammen beitragen, sonst hat der Betrieb ja keinen Erfolg. Und es braucht da die Mitarbeit von jedem Einzelnen. Und, ja, von dem her, glaube ich, wird es auch so weitergegeben.
Sie hören das Radio Wohnzimmer mit Simone und Walter Rizzi. Techniker Karl Pfeiffer und ich, Sigrid Flenger, sind heute hier in Latsch in der Rizzi Group und eben führen ein Interview mit Ihnen beiden. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ich möchte ein etwas vielleicht unangenehmes Thema ansprechen. Walter Rizzi, es gab eine Zeit, ist schon länger her, mehrere Jahre da, standen Sie in der Zeitung mit etwas Unangenehmem, also mit etwas, was Sie vielleicht, an das Sie sich heute vielleicht weniger gerne erinnern. Es ging darum, dass Sie vor Gericht gestellt wurden wegen einer Sache. Ich glaube, das war ein Steuervergehen oder was war das genau?
Es ist so, dass wir eigentlich seinerzeit die Ersten waren, die, vielleicht mitunter der Ersten, die Auslandsbeziehungen unterhalten haben. Das heißt in dem Sinn, dass wir in Deutschland einen Sitz hatten, der von dort aus, von hier aus betrieben wurde. Wir waren nicht physisch da, sondern wir haben dort unsere Mitarbeiter zwar auch gehabt, rein buchhalterisch und so weiter. Es wurde dann angeprangert, wir waren da mit die Ersten, die das wahrscheinlich erleben mussten oder erlebt haben, wo diese sogenannte Auslandsbeziehung nicht rechtens war, laut dem italienischen Fiskus, und wir hier eigentlich in Italien dann verurteilt wurden, die Steuern, die wir in Deutschland auch schon bezahlt haben, nochmal zu bezahlen, weil wir hier effektiv in Italien unseren Sitz haben, in Italien gewohnt, wohnen und eben nicht mehr als ein halbes Jahr, also mehr als 180 Tage im Jahr im Ausland waren, de facto. Physisch hätte man dort sitzen müssen. Das Ganze wurde dann nach entsprechenden Verfahren abgetan, dass wir auch die Steuer wieder zurückbekommen haben aus Deutschland, die wir eigentlich zu viel dort bezahlt haben und haben dann nach Jahren auch diesen Fall abschließen können.
Simone Rizzi, Sie waren da schon im Unternehmen. Hat Ihnen das auch Angst gemacht, weil Sie gesehen haben, ah, es kann auch schief gehen, also wenn ich nicht besonders aufpasse, dann können auch bestimmte Dinge schief gehen?
Also es hat mir Angst gemacht. Ich muss sagen, es war überhaupt meine erste Finanzkontrolle, die ich so erlebt habe. Und ja, das war für mich eh schon überraschend, wie das damals war, weil ich habe vorher nie eine Finanzkontrolle mitgemacht im Unternehmen. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, wie das abläuft in Italien, weil da kommen irgendwann, stehen da 10 Leute im Betrieb und sagen, so, wir sind jetzt da, alle alles niederlegen, nicht mehr weiterarbeiten. Und irgendwo da habe ich mir gedacht, okay, das ist mir schon so ein bisschen, hat mich damals vielleicht ein bisschen erschreckt, dass dann im Laufe der Kontrolle es zu dieser Erfahrung kam, dass wir damals eben diese Steuern in Deutschland bezahlt hatten und in Italien nicht. War mir natürlich vorher nicht bewusst, dass wir das hätten müssen, sonst hätten wir es ja nicht so gemacht. Ich habe aber gesehen, ja, es können Fehler passieren, die man vorher vielleicht nicht kennt oder nicht sieht oder nicht weiß oder nicht gut beraten ist, wo schon dann etwas passieren kann. Es hat mir damals weniger Angst gemacht, weil man sich als Kind, solange wo mein Vater auch noch im Betrieb war und er war ja die Person, die irgendwo die Verantwortung übernehmen musste, hat man sich etwas sicherer gefühlt, weil wir ja auch uns in dem Sinne nichts zu Schulden kommen lassen haben. Und es ist ja dann alles irgendwo gut ausgegangen. Es war nicht angenehm, weil, wie Sie schon gesagt haben, es war ja auch in den Medien und da sind bestimmte Sachen in den Medien gestanden, die sind auch nicht erfreulich und das fühlt sich auch nicht gut an. Wir leben in einem kleinen Dorf und das alles wird dann immer alles gleich breit getreten. Aber ja, also ich muss sagen, nein, also ich glaube, wenn man versucht ja alles richtig zu machen und deswegen braucht man dann auch keine Angst zu haben. Es kann immer passieren, dass das ist ein unternehmerisches Risiko. Wenn man das nicht tragen will, dann sollte man nicht Unternehmer sein.
Simone Rizzi, und also wenn so eine Finanzkontrolle kommt, dann muss man alles stehen und liegen lassen und die gehen dann an den Computer und schauen sich alles an und Das Unternehmen steht im Grunde genommen still.
Es geht eigentlich. Das Unternehmen steht nicht so lange still, weil es wird dann, bei uns war es so, dass dann der ganze Server wurde downgeloadet und die haben dann alles mitgenommen Und dann, es ist manchmal vielleicht dann es ist zeitaufwendig, weil natürlich werden immer wieder neue Sachen gefragt, neue Unterlagen gebraucht und die muss natürlich jemand auch dann gleich zur Verfügung stellen. Und man wird natürlich eben, man muss auch Rede und Antwort stehen für die Geschäfte, die man gemacht hat. Ich glaube, das letzte Mal haben wir sogar drei Personen von der Finanz, die haben sich bei uns ins Büro gesetzt. Wir haben mit denen ein Büro zur Verfügung gestellt und die waren dann monatelang jeden Tag hier in dem Büro und haben sich das alles durchgeschaut. Und das ist natürlich zeitaufwendig, weil immer wenn jemand was braucht, sagen sie, ja, können Sie bitte mal kurz kommen, wir wollen das fragen, das fragen, das fragen. Und es ist halt zeitaufwendig. Aber ansonsten, ja, ich glaube, wenn man irgendwas bewusst falsch machen würde, dann wäre es erschreckend und man hätte Angst, aber man fühlt sich ja eigentlich recht sicher.
Wobei vielleicht eines schon zu sagen ist, ich habe ja dann miterlebt, die Finanzkontrollen in Deutschland, die periodisch alle zwei oder drei Jahre, ist jetzt egal, wie es war, sind die angemeldet, die kommen, das passt dann auch. Und dort ist das Verhältnis mehr beim Beratendes, ein Verhältnis, wo man die Position durchgeht, wo man die Sachen bespricht. In Italien ist es einfach anders, da ist es das Gegenteil. Da kommt, wie die Simone schon gesagt hat, die sogenannte Behörde und die stellt dich gleich einmal an dem Pranger. Das heißt, jetzt ihr seid die sogenannten, ich sage jetzt nicht Verbrecher, aber so in die Richtung geht es. Nicht? Und so, jetzt schauen wir mal. Und dann musst du dich immer wieder erstmal beweisen, dass du es nicht bist. Und es ist eigentlich, würde ich mal sagen, eher traurig, so zu arbeiten, weil wir als Unternehmer arbeiten ja auch mit Risiken. Und wenn dann Risiken wirtschaftlicher Natur schon und wenn man solche Risiken auch noch dabei sind, dass man irgendwo schnell schon mal an den Pranger gestellt wird, ist einfach irgendwo nicht sympathisch. Auf keinen Fall.
Walter Ritze, Sie führen dieses Unternehmen ja schon sehr lange. Wir haben gehört, dass es an die 50 Jahre bereits existiert. Sie haben es Ende der 70er Jahre gegründet. In dieser Zeit haben Sie auch manche enttäuschende Erfahrungen gemacht. Das könnte vielleicht auch eine sein, aber Sie haben auch Mitarbeiter gehabt, von denen Sie enttäuscht waren. Was ist da passiert?
Ja, das möchte ich jetzt vielleicht so nicht spezifizieren, aber wir haben gute Mitarbeiter gehabt, mit denen wir auch, wie die Simone schon gesagt hat, im Team arbeiten und das ist uns immer wichtig gewesen. Aber es ist auch dann so, dass man unter Umständen enttäuscht wird, dass Mitarbeiter, die vielleicht augenscheinlich zur Sache stehen oder zu einem stehen und dann, wo sie dann nicht mehr im Betrieb sind, warum auch immer, dass sie dann irgendwo sich irgendwo dagegen stellen oder dem Betrieb schaden. Und das tut einem dann natürlich sehr weh. Und da bin ich sehr vorsichtig heute, wie man auch Mitarbeiter einzuschätzen, weil man nie weiß, was passiert morgen. Heute ist man gut beisammen und versucht, bestens entgegenzukommen, mit offenen Karten zu spielen. Und dann kann es auch passieren, wie gesagt, dass solche Sachen dann morgen negativ genutzt werden. Und das ist eine Enttäuschung. Absolut.
Simone Ritze, wenn Sie einen Mitarbeiter einstellen, eine Mitarbeiterin, worauf achten Sie besonders?
Also wir haben einen Leitfaden für Mitarbeiter, Einstellungsgesprächen, wo wir immer auch, mein Bruder und ich, immer mehr oder weniger dieselben Fragen stellen. Und
die wären?
Einmal die Standardfragen, was der Mitarbeiter, ob er teamfähig ist, das ist uns sehr wichtig.
Aber was heißt das, teamfähig?
Mir gefällt immer, wenn jemand sagt, ich bin irgendwo in einem Verein, oder ich bin bei der Musik oder beim Sportverein, weil ich dann weiß, okay, die sind meistens Menschen, die grundsätzlich teamfähig sind, weil sonst wären sie da nicht oder würden das nicht machen. Was aber nicht heißt, dass einer, der nicht beim Verein ist oder nicht Fußball spielt, dass er nicht teamfähig ist. Mir ist einfach wichtig, dass das Team auch harmoniert, weil eine Person, auch wenn die noch so gut ist, wenn es muss niemand hundertprozentig mit ihnen befreundet sein und sich außer dem Betrieb noch treffen, aber es muss Respekt da sein und man muss zusammen reden können. Wir haben versucht, eine transparente Kommunikation zu haben. Und wenn sich das Team gut zusammenarbeitet, dann macht das Arbeiten viel mehr Spaß und man erreicht einfach mehr als Team. Man kann es alleine nicht, das geht nicht.
Wie wichtig ist der Gehaltsfaktor? Also arbeiten Menschen besser, wenn sie gut verdienen?
Menschen arbeiten nicht besser, wenn sie gut verdienen und auch nicht lange lieber. Also nicht lange lieber im Sinne, manchmal meint jemand, jeder muss natürlich richtig und fair entlohnt werden. Jeder muss einen gerechten Lohn bekommen, aber ich glaube, der Lohn ist im Ende nicht ausschlaggebend dafür, dass jemand den Betrieb verlässt oder in den Betrieb kommt.
Sondern der Chef.
Ich habe mal gelesen, ja genau, man sagt, die Führungsperson ist dafür zuständig, ob jemand bleibt oder kommt, wovon ich auch überzeugt bin, dass es sehr wichtig ist. Und auch der Job selbst. Ich glaube, dass man motiviert ist bei der Arbeit, wenn jemand jetzt sagt, eben mich interessiert Lebensmittel und ich finde es so toll, dass ich hier mal sehe, wie die ganze Wertschöpfungskette läuft, wie der Apfel vom Baum zum Kunden kommt und ich finde, das macht mir Spaß, dann habe ich eine ganz andere Motivation und kann natürlich auch viel mehr erreichen.
Welche Enttäuschung haben Sie erlebt in Ihrem Leben, im Betrieb oder auch sonst?
Eigentlich nicht.
Und im Privaten, welche Hürden haben Sie gemeistert?
Was ich für mich eine große Herausforderung war, die Geburt meines Kindes, wo man eben immer etwas plant, wo man sich denkt, das wird so und so ablaufen und dann läuft es nicht so ab. Meine Tochter war ein Frühchen, die war in Bozen auf der Neugeborenen-Intensivstation und dann merkt man, dass eben nicht alles im Leben so, auch wenn man es plant und sich vorstellt, trotzdem passiert es aber nicht so. Es ist nichts Schlimmes, sie war ja gesund, es hat alles gepasst, aber das waren so Sachen, wo ich schon gemerkt habe, okay, es geht nicht immer, wie du es möchtest, auch wenn du das so planst. Und deswegen, ich denke mir heute oft, das hat auch mein Vater mal zu mir gesagt, mach dir nicht so viele Sorgen um Dinge, die erst passieren werden, weil vielleicht passiert es gar nicht und vielleicht passiert es ganz anders, als du dir es vorstellst. Und das ist etwas, was ich auch heute tue. Ich mache mir heute nicht Sorgen, ob in einem Jahr, ich mache mir Gedanken und versuche gegen bestimmte Sachen zu arbeiten, wo man weiß, das kann im Betrieb passieren, das kann ich verhindern durch. Aber ich ich bin kein Overthinker, sagen wir es mal so.
Sie sind ja Unternehmer und ich habe den Eindruck, dass das Unternehmen in Ihrem Leben großen Raum einnimmt.
Wir sind mit dem Unternehmen irgendwo groß geworden. Ich kann mich erinnern, wie vorhin, wo mein Vater gesagt hat, wir haben noch das Telex im Büro gehabt und dann, ich kann mich erinnern, wie wir als Kinder immer da waren und da waren wenn die Lochstreifen waren, die gelben und dann irgendwo, wir waren ja früher auch oft im Büro beim Tata oder, und ich glaube, das ist dann wie ein Baby.
Sie haben, Walter Rizzi, ja schon auch Dinge, die Sie nebenbei noch interessieren. Ich weiß noch nicht, wie lange Sie sich schon für Kunst interessieren. Sie sind ein bekannter Kunstmäzen, haben auch viele Ausstellungen organisiert, jetzt nicht mehr. Wann haben Sie damit angefangen?
Ich war immer schon interessiert an Kunst, auf alle Fälle. Vielleicht habe ich es auch mitbekommen von meiner lieben Mama, die dazu gemalt hat, Keramik gemacht hat. Und ich habe das dann auch versucht, hier eben im Betrieb, ich habe halt diesen ersten Stock, der zur Verfügung war, haben wir dann auch als Ausstellung für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.
Und jetzt nicht mehr, Simone Rizzi?
Jetzt nicht mehr, nein, leider nicht. Wir haben uns ausgeweitet, wir sind auch gewachsen und haben jetzt unten den Raum mit dazugenommen als Besprechungszimmer und Sitzungssaal. Wir lieben auch die Kunst, aber haben sicher nicht diese Affinität, die mein Vater dazu hat.
Ihr Vater hat ja auch, ich glaube, der Architekt war Werner Zscholl, Ihr Vater hat ja auch diesen schönen Glasbau, der sehr bekannt ist, diesen Turm gebaut. Wie sieht der denn aus? Wie viele Quadratmeter sind das denn insgesamt?
Es sind, weißt du?
Ja, es sind 500? Bis zu 500 Quadratmeter, ist richtig. Ist ein Mondturm. Im Endeffekt ist er im Eigentum von der guten Simone. Dann haben wir den dann irgendwo im Jahr 2000 gebaut. Und es war eine Herausforderung, ja.
Simone Rizzi, welcher ist denn der schönste Ort in diesem Turm?
Der Turm ist, wir vermieten den auch. Wir selbst benutzen ihn so oft es geht, also so oft es geht. Es würde vielleicht öfter gehen, aber man nimmt sich halt nicht so oft die Zeit.
Simone und Walter Rizzi sind heute im Radio Wohnzimmer auf Reise Südtirol zu hören. Simone Rizzi, Sie haben gesagt, dass der Vater früher immer das Telefon eingeschaltet hatte und auch das Telefon sehr oft geklingelt hat. Ist das bei Ihnen heute auch so?
Nein, es ist definitiv, hat sich das verändert. Man macht ja nicht mehr, früher hat das Telefon immer eingeschaltet gehabt. Ich habe jetzt gerade nachgedacht, wann hat er überhaupt sein erstes Handy gehabt, weil eigentlich früher hat er immer zwei Telefone gehabt. Im Büro kann ich mich erinnern, da hat man noch ein Festnetztelefon gehabt und bei uns im alten Büro waren immer zwei Telefone auf jedem Tisch, damit jeder mit zwei Telefonen gleichzeitig telefonieren konnte.
Wie geht das?
Ja, einmal mit dem Lieferanten auf der anderen Linie, mit dem Kunden auf der anderen, du, wie machen wir das jetzt? Oder mit dem Transporteur, wo bist du jetzt? Ja, okay, zum Kunden schnell, okay, der steht jetzt vor der Tür, können Sie den bitte aufmachen, er kommt zu spät, aber ist noch bitte jemand da? Und so hat man das gemacht. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Und ich glaube, eben wo wir ganz klein waren, da hatten wir zu Hause nur ein Haustelefon. Wir hatten auch zwei Haustelefone, eins tragbares und eins, was man halt in der Küche gestanden hat. Und er hat auch da manchmal noch mit zwei Telefonen telefoniert. Heute macht man das nicht mehr so. Heute ist eine Mail gleichzeitig, kriegt man genauso schnell eine Antwort wie am Telefon. Man kann schnell eine WhatsApp schicken, dann kriegt man auch schnell eine Antwort. Und ich glaube schon, dass man heute durch die mehrere Kommunikationsmittel auch viel mehr geschrieben wird. Und man wirklich auch die Zeit anders einteilt. Man sagt, ich habe ein Meeting von da bis da und in dem Meeting macht man das Handy aus und ist in dem Meeting. Das hat es früher so nicht gegeben. Oder ich kann mich erinnern, dass auch heute oft, wenn ich mit meinem Vater einen Termin ausmache, dann sage ich immer, Tata, kannst du bitte das Handy weglegen, während wir reden, weil ich habe eine Stunde für mich eingeteilt, damit wir zusammen was besprechen können. Aber wenn du in der Stunde dreimal das Telefon läutet und du gehst ran, dann ist in der Stunde nichts getan. Und ich glaube, ich sage jetzt mal junge Menschen, in meiner Generation, wird es anders gelebt.
Wenn Sie jetzt besonders einen guten Preis erreichen wollen, wie machen Sie das? Sie brauchen wahrscheinlich gute Argumente, gute Informationen, Sie müssen sich gut informieren. Was ist so das Wichtigste?
Ja, sicherlich die Verhandlungstechnik. Also man muss auch verhandeln können. Wie Sie sagen, man muss ja auch wissen, welche Preise auf dem Markt sind.
Welche sind denn die Hauptlebensmittel, die Sie vertreiben?
Die Hauptlebensmittel sind jetzt bei uns im Food-Bereich, wenn wir sagen Lebensmittel, nicht Obst und Gemüse, ist es sicherlich Pasta, also Nudeln, wir behandeln schon mit Nudeln seit wann weißt du vielleicht besser als ich?
Ja.
Also seit 20 Jahren.
20 Jahre auf alle Fälle, ja.
Seit 20 Jahren und wir haben mit.
Und deine Kids natürlich.
Und wir haben mit fast allen Lieferanten in Italien bereits zu tun gehabt in den 20 Jahren und wir kennen die auch und es geht dann schon um die Verhandlungstechnik. Es geht auch darum natürlich, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, je mehr ich Menge abnehme, da habe ich natürlich auch noch ein bisschen mehr Macht, wenn ich hier so viel Menge einkaufe, als wie wenn ich nur eine kleine Menge kaufe. Und das macht sich natürlich bei uns auch bemerkbar, vor allem beim Spaghetti-Kit, wo wir 17 Millionen Packungen verkaufen im Jahr. Das ist dann schon eine große Menge.
Sind Sie auch ausgestiegen, dass Sie gesagt haben, so jetzt lasse ich es?
Ungern. Also wir versuchen schon immer einen Weg zu finden oder einen Lieferanten zu finden, der es macht. Es hat aber auch, natürlich gibt es Kunden, wo wir gesagt haben, nein, es tut uns leid, das können wir nicht machen oder das macht keinen Sinn, nur weil wir zwar vielleicht das gerne machen möchten, weil es eine große Menge ist, weil es uns wieder einen Platz bei einem Kunden beschafft, vielleicht den wir noch nicht beliefert haben, aber es macht keinen Sinn, ein Geschäft zu machen, wo man kann aus politischen Gründen sagen, ich mache ein Geschäft, wo ich nichts verdiene oder wenig, wo ich dann das vielleicht durch das, dass wir ja viele Artikel liefern, kann ich eine Mischkalkulation machen, kann es mit einem anderen Artikel, den ich danach vielleicht liefere, einen besseren, einen Umsatz herausbekommen. Aber wenn das nicht gegeben ist und ich die Sicherheit nicht habe, dann, wir müssen ja auch Geld verdienen. Wir müssen die Mitarbeiter bezahlen, und wenn wir Geschäfte machen, wo nichts verdient ist, das macht keinen Sinn. Oder keinen Spaß.
Keinen Spaß.
Ja, genau.
Walter Ritzi, Sie sind oft mit Gespür an die Sache herangegangen. Sie haben auch manchmal, sagen wir, etwas riskiert. Das haben Sie schon auch gemacht, oder? Riskiert.
Ich glaube, das Gespür ist sowieso wichtig, dass man einfach spürt oder weiß, wie weit kann man jetzt wirklich gehen und wo ist dann irgendwo Schluss. Und je größer der Kunde ist, umso wichtiger ist er im Endeffekt. Aber man muss wirklich dann das Gespür haben, das ist richtig, wo man sagt, geht es jetzt noch in die richtige Richtung, oder man muss auch unter Umständen auch mal aussteigen.
Aber Sie waren auf Nadeln auch manchmal.
Das ist sicher.
In welchen Momenten erinnern Sie sich daran?
Erinnere mich sehr gut. Hatte auch, glaube ich, Simone schon mal angeschnitten, in einem Teams-Gespräch und ein Verhandlungsgespräch, wo es um einen großen Abschluss ging. Irgendwo habe ich mich dann verabschiedet, habe gesagt, ich steige jetzt aus und habe sogar den Raum verlassen. Macht sie hier weiter, weil ich würde jetzt, ich bin dann auch mit meinen Nerven am Ende, wenn der Kunde einfach unverschämte Forderungen stellt, die einfach nicht zu realisieren sind. Und auf der anderen Seite möchte man natürlich auch trotzdem Kunden nicht verlieren. Das ist schon nicht eine einfache Geschichte, muss ich schon sagen, ja.
Insgesamt habe ich jetzt den Eindruck, dass Sie doch beide ein sehr erfolgreiches Leben führen und geführt haben. Vor allen Dingen Sie, Herr Ritz, Sie sind 81 Jahre alt, Sie sind 50 Jahre alt, wenn ich das so sagen darf, Simone Ritz.
Ja, ist so, kann ich nicht abstreiten.
Sie haben das Unternehmen nach vorne gebracht. Gab es denn einen Moment im Unternehmen, der schwierig war, wo Sie auch vielleicht gesagt haben, jetzt weiß ich nicht mehr weiter? Oder ist eigentlich grundsätzlich alles immer so mehr oder weniger gut gelaufen?
Ich glaube, man musste immer voll dahinter sein. Es ist sicherlich...
Man bekommt nichts geschenkt, sagen Sie damit.
Gut gelaufen, aber man bekommt nichts geschenkt. Nein, nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Man muss nicht beneidet werden, weil das, was zumindest ich in meinen langen Jahren irgendwo auch arbeitsmäßig als das Pensum zumindest, das ich da erfüllt habe, muss man erst mal wirklich nochmal nachmachen.
Das heißt, Sie haben wie lange gearbeitet und wie viel früher?
Na, wie lange gearbeitet? Sie meinen jetzt zeitmäßig?
Ja, weil Sie sagen, das Pensum muss man erstmal schaffen.
Erstmal muss man effektiv 60 Jahre arbeiten. Ne? Und dann muss man erstmal, ich sage es mal, im Schnitt 16 Stunden am Tag arbeiten.
Machen Sie das auch, Frau Ritzi?
Definitiv nicht, nein. Wie mein Vater schon sagt, früher war man immer erreichbar, hat auch immer abends auch daheim telefoniert. Und das macht man heute nicht mehr.
Es ist leichter geworden.
Man ist heute immer erreichbar, wirklich immer. Man beantwortet seine Mails ja eigentlich ständig. Also abends, wenn man, die meisten, glaube ich, machen das so, oder ich hoffe, ich sage jetzt nichts, was nicht so ist, aber ich glaube, die meisten Menschen liegen abends noch im Bett, bevor sie einschlafen, checken sie noch mal kurz die Mails. Oder schaut man noch kurz rein. Ah ja, das wäre jetzt auch noch gewesen. Und dann weiß man schon, entweder ich mache das jetzt gleich noch, wenn ich nur kurz was schreiben muss. Und sonst schaut man in der Früh, denkt man sich, ja okay, das muss ich gleich machen, weil das ist gestern Abend noch gekommen. Und das macht man schon. Absolut, ja.
Simone und Walter Ritzi, darf ich sagen, dass Sie wohlhabend sind?
Es ist alles relativ. Wohlhabend heißt eigentlich für uns oder für mich zumindest, dass wir uns wohlfühlen, weil wir das haben, was wir brauchen. So würde ich das mal bezeichnen. Und das ist für mich so der Begriff, was wohlhabend heißt.
Wir hören ja immer wieder, dass ganz viele Südtiroler, ich weiß nicht mehr genau, die Zahl ist in den Nachrichten gewesen, mit ihrem Gehalt nicht ans Monatsende kommen. Ist das schön, wenn man sich keine Gedanken ums Geld machen muss?
Es ist ein Vorteil. wie man sagt immer, Geld allein macht nicht glücklich. Und ich sage hauptsächlich, natürlich ist es toll, wenn man sich ein tolles Essen leisten kann, wenn man schön wohnen kann, wenn man eine Reise machen kann mit seiner Familie. Aber man braucht natürlich auch Menschen dazu, mit denen man es teilen kann. Und man braucht auch die Gesundheit dazu. Und wenn man das nicht hat, dann ist das andere eigentlich ja auch nichts wert.
Fühlen Sie sich privilegiert?
Ich fühle mich privilegiert, ja. Ich fühle mich aber privilegiert nicht, weil ich, wie Sie sagen, wohlhabend bin, sondern ich fühle mich privilegiert, weil ich hier aufwachsen darf in Südtirol, wo nie was oder kaum etwas passiert, spürbar, wie man sonst überall in den Medien erlebt, weil ich eine Familie habe, die gesund ist. Meine Eltern sind eigentlich, ich bin 50 und beide meiner Eltern leben noch, sind nicht geschieden, sind, ich meine, das ist ein Privileg, das ganz wenige von sich behaupten können. Ich habe eine tolle Tochter, die gesund ist, meine Geschwister sind gesund, ich habe tolle Freunde, ein tolles Team. Wenn das nicht privilegiert ist, dann weiß ich auch nicht.
Walter Ritz, Sie sind 81 Jahre alt, also ein gelungenes Leben haben Sie geführt und führen Sie ja.
Okay. Ich glaube, wenn ich zurückblicke, würde ich recht viel anders nicht machen. Es hat alles gepasst. Ich sage aber noch einmal, allein ist nichts gegangen. Und heute sind wir zufrieden, bin ich zufrieden, auch deswegen, weil ich noch gesund bin, weil ich eben auch diese Familie habe, mit der ich wunderbar zurechtkomme. Und
ihr Lebenswerk in die Hände ihrer Kinder legen
konnten. Und es ist auch richtig, dass eben das Lebenswerk irgendwo weitergeht. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, glaube ich, ja.
Sind Ihrem Vater sicher dankbar, dass er das überhaupt aufgebaut hat?
Absolut, auf jeden Fall. Sehr dankbar und auch sehr stolz.
Was finden Sie an Ihrem Vater besonders interessant und schön?
Also mein Vater ist sicher ein Visionär immer gewesen und ich merke es auch heute noch oft, wenn ich jetzt im Betrieb etwas nach einer Lösung suche und ich mache mir länger Gedanken und bespreche das auch im Team mit anderen Leuten und wir finden keine Lösung. Und manchmal, wenn ich dann zu ihm gehe, dann hat er ganz schnell eine Lösung, wo ich mir dann denke, ja, ich hätte auch selber drauf kommen können, aber er hat es halt wieder, jetzt hat er wieder ein Ding mehr gehabt. Das bewundere ich schon immer und ich muss sagen, er ist auch jemand, der keine Mühe scheut. Er kann auch die Ärmel aufkrempeln und sagen, so, jetzt, ich glaube, er ist auch jemand, der früher, oder ich kann mich auch erinnern, dass er sagt, du, jetzt setze ich mich auf den Stapler und dann lade ich die letzten Kisten hoch, wenn da keiner jetzt mehr Zeit hat oder niemand mehr da ist. Also er ist jemand, der kein Problem hat, sich die Hände schmutzig zu machen oder irgendwas sagt, das würde ich nicht machen, sondern er ist sich für nichts zu schade. Und das finde ich sehr wichtig im Betrieb und das habe ich auch immer bewundert. Und was ich sonst an ihm bewundere, ist seine Ruhe, die er haben kann zu Hause dann mit seiner Familie, mit seinen Enkelkindern vor allem, das finde ich sehr schön. Und ja, und seinen Humor, der er ist ein sehr humorvoller Mensch und das liebe ich schon sehr, weil er hat einen besonderen Humor.
Geht, fein.
Ein Erlebnis mit Ihrer Tochter, an das Sie besonders gerne zurückdenken?
Wir haben dann immer tolle Erlebnisse, würde ich sagen. Man weiß nicht, dass ich auch mit der Enkelin dann irgendwo einen Tanz mache mit der 80-Jährigen, mit der 18-Jährigen.
Genau. Gibt es etwas, das Sie ihr von Herzen mitteilen möchten?
Mitteilen, bleib so, wie du bist und versuche, dich stark zu halten und vor allem gesund zu bleiben. Mehr kann ich hier nicht sagen und wünschen.
Danke, dass wir hier bei Ihnen in Latsch sein durften. Simone Rizzi, Walter Rizzi, Karl Pfeiffer und ich, wir sind hergekommen zu Ihnen in die Rizzi Group.
Fein. Schön, danke, dass ihr hier wart.
Das war das Radio Wohnzimmer mit Simone und Walter Rizzi. Sie können es gerne nachhören unter www.reisetirol.rai.it. Freut mich, dass Sie uns zugehört haben.
Musik.